A State of Fear von Laura Dodsworth. Eine Kurzzusammenfassung. Die Autorin Laura Dodsworth beginnt ihr Buch mit der Analyse der Fernsehansprache von Boris Johnson am 23. März 2020 und ihrer Auswirkungen auf die britische Bevölkerung. Boris Johnson sagte in dieser Rede, bei der er sehr nervös und unauthentisch wirkte, dass das Coronavirus die schlimmste Bedrohung für Großbritannien seit Jahrzehnten sei und dass die Bevölkerung ab jetzt zu Hause bleiben müsse. Durch das vermittelte, unglaubliche Bedrohungsszenario wurden die Menschen in einen Angstzustand versetzt, in dem man nicht mehr rational reflektieren kann und automatisch im Modus Fight or Flight, Kämpfen oder Flüchten, handelt. Von Anfang an war Laura Dodsworth selbst über die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegen das Virus besorgt, zumal diese nicht evidenzbasiert waren, nicht den Protokollen für Pandemiebekämpfung entsprachen und eher an das totalitäre China erinnerten. Von der ersten Nacht an, in der das Inkrafttreten des Lockdowns angekündigt wurde, hatte sie realisiert, dass sie mehr Angst vor dem wahrscheinlich entstehenden Autoritarismus als vor dem Tod hatte. Anfang Januar 2020 wurden in Großbritannien furchterregende Videos aus China mit auf dramatische Art und Weise kollabierenden Menschen verbreitet. Den ersten offiziellen Fall mit einem positiven Test gab es in Großbritannien am 31. Januar 2020. Es zeigte sich deutlich, dass Viren sich zwar sehr schnell über die Luft ausbreiten können, Angst aber noch schneller. Eine nähere Analyse der Tätigkeiten der Medien während der Corona-Krise macht deutlich, dass die Szenen in den Videos gestellt sein mussten, zum Teil amateurhaft. Allerdings wurde dies ohne ernsthafte Prüfung von den Leitmedien weiterverbreitet und damit große Angst in der Bevölkerung erzeugt und geschürt. Eine berechtigte Frage in diesem Zusammenhang ist, ob es nicht eine verdeckte psychologische Operation mit der Intention, bewusst Angst zu erzeugen, war und ist. Aus psychologischer Sicht wurde dabei durch die Politik und die Medien die Verfügbarkeitsheuristik bedient. Wir machen uns ein Bild der Welt anhand der Einfachheit, mit der uns Beispiele einfallen. So überschätzen die Menschen die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs von Covid-19 mit dem Tod als Folge, wenn jeden Tag über Covid-Tote berichtet wird und schreckliche Bilder präsentiert werden. Auch in den britischen Medien wurden entsprechende Bilder aus Bergamo vom 19. März 2020 mit den Armeefahrzeugen, die die Särge transportiert haben, zur Untermalung der katastrophalen Zustände und einer unglaublich hohen Anzahl von Toten benutzt, obwohl es für dieses Ereignis auch andere, mittlerweile bekannte Erklärungsansätze gibt. 70% der Bestatter mussten aufgrund der Quarantäne ihre Arbeit unterbrechen. Deshalb musste die Armee einmalig angefordert werden, um diese 60 Särge zu transportieren. Die wenigen Stimmen, die versuchten, dem etwas entgegenzusetzen, fanden wenig Gehör. Die Konsequenzen des Lockdowns und andere Schäden durch die Regierungsinterventionen wurden von den Medien fast vollständig ignoriert. Bei der Bewertung der Rolle der Medien in der aktuellen Situation stützt sich die Autorin auf Aussagen von mehreren Journalisten und verweist auch auf das Buch von Noam Chomsky, Manufacturing Consent, in dem er die Abhängigkeit der Medien und Medienhäusern von den finanziellen Interessen und Motivationen ihrer Besitzer und Investoren beschreibt. Außerdem veröffentlichte am 23. April 2020 Ofcom, eine britische Medienregulierungsbehörde, eine strikte Berichterstattungsleitlinie über Covid, nach der irreführende Behauptungen über Covid auch nachteilige Wirkungen hervorrufen könnten. So wird alles, was die Regierung behauptet, stets als korrekt angesehen. Alles andere wird als Fake bezeichnet oder ganz verschwiegen. Damit wird eine einseitige Berichterstattung, also Propaganda, legitimiert. Warum verwenden Regierungen Angst? Eine in Alarm versetzte Bevölkerung will von der Regierung sicher geführt werden. Die Menschen werden bewusst ihre Freiheit für ihre Sicherheit während einer Krise opfern. Nach einer Krise können aber einige Regierungen den Zustand der Angst verlängern oder ihn übertreiben, um die Bevölkerung weiterhin untertänig zu halten. Die Autorin führt die Aussage von Silke Carlo, der Direktorin von Big Brother Watch, auf, laut der heutzutage einschränkende Maßnahmen leicht durchgesetzt werden können, wobei nur sehr wenige dagegen opponieren. Es findet eine offensichtliche Moralisierung statt. Wenn man sich gegen diese Maßnahmen ausspricht, spricht man sich nicht gegen die Einschränkung von Freiheit aus, sondern unmittelbar gegen das Leben. Angst erzeugt und fördert außerdem Denunziation und Sündenbocksuche. So entstanden im Internet zahlreiche Faktenchecker-Seiten, betrieben teilweise auch von prominenten Politikern, die die Menschen an den Pranger stellen und verunglimpfen, die sich kritisch gegenüber den Regierungsaussagen und Maßnahmen äußern. Dabei werden diese Kritiker als extremer dargestellt, als sie tatsächlich sind, was sich in solchen Bezeichnungen wie Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder ähnlichen irrationalen Begriffen äußert. Demokratische Grundpfeiler wie eine freie Presse und eine freie Meinungsäußerung werden mit Füßen getreten und unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen abgeschafft, obwohl diese in Krisenzeiten erst recht von enormer Bedeutung sind. Völlig gesunde Menschen wurden als potenziell infektiös dargestellt und behandelt, obwohl laut zahlreichen wissenschaftlichen Studien asymptomatische Transmission kein wirkliches Risiko darstellt. Menschen ohne Masken wurden als epidemiologische Zeitbomben bezeichnet. Sich nicht impfen zu lassen, wird als unverantwortlich bezeichnet. Personen, die sich gegen die Maßnahmen aussprachen, wurden mit einem Narrativ der Dehumanisierung bedacht. So sprach sich ein deutscher Arzt dafür aus, denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Krankenhausbehandlung zu verweigern. Die Autorin bringt die Aussage von Piers Robinson, einem Politikwissenschaftler und dem Vizedirektor der Organization for Propaganda Studies, ein, laut der Covid-19 eine zu gute Krise für die Regierungen darstellt, um diese ungenutzt zu lassen. Bereits der Krieg gegen den Terror wurde zu Propagandazwecken verwendet, um ganz andere Kriege zu führen. Dieses Mal zerstören wir uns jedoch selbst. Die jetzige Situation stellt eine große Propagandamöglichkeit dar. Neben der Zensur der abweichenden Meinungen werden False Flags, Wiederholungen, Manipulationen der Tatsachen und die Manipulation der Emotionen eingesetzt, wobei gezielt verhaltenspsychologische Methoden benutzt werden. Diese Vorgänge sollten genauestens untersucht und diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die sich als Experten daran mitschuldig gemacht haben. Laura Dodsworth beschreibt ihre Teilnahme an Protestdemonstrationen als Journalistin. In dem teilweise brutalen Vorgehen der Polizei sieht sie eine Strategie, eine entsprechende politisch aufgeheizte Geschichte in den Medien zu erzählen und die gegen die Einschränkung der Grundrechte demonstrierenden Menschen zu denunzieren und als Feinde darzustellen. Auch in Großbritannien wurden unterschiedliche Demonstrationen unterschiedlich behandelt. Man kann sich folglich fragen, ob sich das Virus in unterschiedlichen Menschenansammlungen unterschiedlich verhält. So wurden Freizeitveranstaltungen und Proteste gegen die Regierungsmaßnahmen als gefährlich eingestuft und die Teilnehmer als selbstsüchtig, egoistisch, andere gefährdend bzw. als Covidioten beschimpft. Dagegen wurden die Black Lives Matter-Proteste, die am 31. Mai 2020 stattfanden, als sehr wichtig und sinnvoll betrachtet. Viele Politiker, unter anderem auch der Bürgermeister von London, solidarisierten sich mit den Teilnehmern. Interessanterweise wurde nach keiner dieser Veranstaltungen eine Erhöhung der Infektionszahlen festgestellt. Eine wichtige Rolle spielt Nudging in der Covid-19-Propaganda. Nudging, von Cass Sandstein geprägt, zu Deutsch Anstoßen, Schubsen bedeutet, Menschen subtil in eine bestimmte Richtung zu bewegen, ohne Druck, Zwang oder ökonomische Anreize, ohne dass der Einfluss den Menschen bewusst ist. Mittlerweile arbeiten sehr viele Verhaltensforscher und Psychologen an den Anwendungsmöglichkeiten von Nudging zur Steuerung breiter Bevölkerungsmassen, unter anderem durch Regierungen. Nudging wird benutzt, um Diskussionen zu vermeiden, bestimmte Wahlmöglichkeiten bei Entscheidungsprozessen abzulehnen bzw. eindeutig auf vorgefertigte Auswahlmöglichkeiten hinzuleiten. Auch in der aktuellen Situation kommen Nudging-Methoden deutlich zum Einsatz. Durch den Aufbau paternalistischer Strukturen wird der Bevölkerung suggeriert, in ihrem Interesse und zu ihrem Besten zu entscheiden und zu handeln, ohne partizipative Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Daher ist es wichtig, dass die Verwendung von Propaganda und Marketing in die öffentliche Debatte gebracht wird. Wie die Wissenschaft speziell in Deutschland politisch missbraucht wird, zeigt sich am Beispiel des schon im Frühjahr 2020 geleakten Panikpapiers des Bundesministeriums des Innern und des dazugehörigen E-Mail-Verkehrs, in dem der Staatssekretär Markus Kerber eindeutig von den beteiligten Wissenschaftlern ein entsprechend tendenziöses Werk verlangt, mit dem man sogenannte präventive und repressive Maßnahmen begründen könne. Die Autorin zitiert die entsprechenden Stellen, in denen die Erstickungsbilder induziert werden, mit denen Kindern die Schuld am Tod ihrer Großeltern eingeredet werden soll, weil sie sich nicht ihre Hände waschen. Die deutsche Regierung folgte nicht der Wissenschaft, sondern hat der Wissenschaft ihren Willen diktiert. Beispiele für Nudging-Methoden. Um die wahrgenommene Bedrohung bei der Bevölkerung zu steigern, wurde wenig Aufmerksamkeit der Tatsache gewidmet, dass sich das Risiko, schwer an Covid-19 erkranken und zu sterben, je nach Altersgruppe und Komorbidität unterscheidet. Stattdessen wurde der Zusammenhang infiziert, krank, tot suggeriert. So überschätzt die Bevölkerung das tatsächliche Risiko, an Covid-19 zu erkranken und zu sterben. Die Überschätzung dieses Risikos führt zur Entstehung des Klimas der Übervorsichtigkeit und des Kollektivismus. Jeder, der davon abweicht, wird negativ gelabelt, beispielsweise als Covidiot oder Corona-Leugner und zum Sündenbock dafür gemacht, dass der Virus schwer zu kontrollieren ist oder für die Nicht-Effektivität der nicht evidenzbasierten, nicht pharmazeutischen Interventionen. Es wurden Verhaltensnormen und deren soziale Kontrolle mit sozialer Bestrafung, Covidiot für Nichtbefolgung und sozialer Belohnung, Covid-Held für nonkonformes Verhalten installiert. Nutzung des Mood-Congruence-Effekts bei der Angsterzeugung. Je nachdem, in welcher Stimmung wir uns befinden, werden auch entsprechend getönte Erinnerungen abgerufen. So entstand eine Angstspirale. Angstbilder und Angstsätze erzeugen Angst, die angstbesetzte Erinnerung hervorruft, die wiederum das Gefühl der Angst verstärken und somit auch die Bereitschaft, den Anweisungen der Regierung zu folgen. Nutzung der Ergebnisse der Meinungsumfragen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in eine von der Regierung gewollte Richtung, zum Beispiel pro Impfung. Fundamentale Attributionsfehler in den Handlungen und der Selbstdarstellung der Regierung. Es ist einem selbst, also der Regierung, zu verdanken, wenn etwas gut gelaufen ist. Wenn aber etwas nicht gut funktioniert hat, sind immer die anderen schuld. Zum Beispiel die Bürger, die sich nicht an die Maßnahmen halten, oder die bösen Querdenker, die die Maßnahmen sabotieren. Verwendung der dehumanisierenden Sprache den Kritikern, den Abweichlern gegenüber. Covidiot, Corona-Leugner und so weiter. Benutzung des Kriegsvokabulars bzw. Herstellung der Parallelen mit dem Zweiten Weltkrieg bzw. einem Kriegszustand im Zusammenhang mit Covid-19. Killervirus. Personalisierung des Risikos. Man hat nicht nur ein erhöhtes Risiko zu erkranken und zu sterben, sondern man ist selbst das Risiko für Eltern, Großeltern und so weiter. Das Virus-Narrativ macht uns zu gegenseitigen Feinden. Einige Äußerungen von Ärzten lassen sogar darauf schließen, dass wir zu Bioterroristen geworden sind und dass das Atmen eine offensive Waffe sei, wenn man mit Covid-19 infiziert ist. Erzeugung der Schuldgefühle. Wenn man sich nicht an die Anordnungen hält, setzt man die anderen Menschen, eigene Familienangehörige, Lebensgefahr aus. Jeder wird zum potenziellen Killer. Fuß in die Tür-Technik. Die Dauer des Lockdowns wurde anfänglich für 3 Wochen angekündigt, dann aber wieder und wieder verlängert. Der Hauptnutzen der Masken in der Öffentlichkeit besteht nicht zum Schutz vor der Infektion. Dafür gibt es zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, sondern in der Demonstration der Normbefolgung, des Kollektivismus und des Konformismus. Außerdem sind sie einerseits ein sichtbares Zeichen für ständige Gefahr und Solidarität, andererseits dienen sie dem Aufbau des sozialen Drucks und unterscheiden so zwischen Mitmacher und Rebellen. Verwirrung und Verunsicherung der Bevölkerung mit sich schnell ändernden, teilweise widersprüchlichen Anordnungen. Mal Lockdown, mal Normalität, neue Normalität. Kriterien für Gefahreneinschätzung, Zahl der Infizierten, R-Wert und so weiter. Was die Angst der Bevölkerung und ihre Bereitschaft, der Autorität der Regierung zu folgen, steigert. Zur Erhöhung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung wurden Videos mit Prominenten verbreitet, die mit Hilfe von emotionaler Manipulation für die Impfkampagne geworben haben. Es wurden dabei Behauptungen aufgestellt, die entweder teilweise oder gar nichts mit den gesundheitlichen Auswirkungen der Impfung zu tun hatten. Wie zum Beispiel, dass wir wieder unsere Freiheiten bekommen, dass wir wieder mit der Familie vereint sein können, dass wir jemanden das Leben retten können, wenn wir uns impfen lassen. Gleichzeitig wurde behauptet, dass es keinerlei signifikante Nebenwirkungen der Impfung gibt, was keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Die Tatsache, dass die Menschen unter Angst langsamer denken und logischen Argumenten weniger zugänglich sind als emotionalen, wurde von den Medien und der Politik ausgenutzt. So wurden in Bezug auf Covid-19 hohe Zahlen, steile Linien in Grafiken ohne Bezug zu anderen Todes- und Krankheitsursachen präsentiert, was einerseits die Angst und das Stressniveau der Menschen erhöhte und andererseits ihre Fähigkeit zum rationalen und logischen Denken noch mehr verringerte. Es wurde auch keine, bei so gravierenden Maßnahmen angebrachte Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Die negativen Folgen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Arbeitslosigkeit, die Verlängerung der Warteliste im Gesundheitswesen, verpasste Vorsorgeuntersuchungen bei Krebserkrankungen und somit ihre Verschlechterung, vermehrte psychologische Probleme und Suizide, die noch Monate und Jahre nach der Pandemie durch diese verursacht auftreten könnten, nationale Schulden, Geschäftsschließungen und so weiter, wurden nicht thematisiert. Außerdem wurden bestimmte Messgrößen von der Regierung missbraucht, indem immer wieder nur von Personen mit Covid-19-Diagnose basierend auf einem PCR-Test in den Krankenhäusern gesprochen wurde, unabhängig davon, welche weiteren Diagnosen vorlagen. Ein einziger positiver PCR-Test stellt kein effektives Diagnostikum für eine Infektion dar. Erschwerend kommt noch hinzu, dass darunter sehr viele Patienten waren, die sich erst im Krankenhaus mit Covid-19 infiziert hatten. Auch hinsichtlich der Todeszahlen wurde die Bevölkerung in Großbritannien genauso wie in Deutschland in die Irre geführt und der Propaganda ausgesetzt. Die sogenannten aktuellen Todeszahlen, die den Menschen täglich präsentiert wurden, wurden durch Meldeverzögerungen verfälscht, sodass an manchen Tagen mehr Tote in den Tabellen auftauchten, als tatsächlich an diesem Tag verstorben sind. Außerdem wurden zu Covid-19-Toten alle gezählt, die zum Zeitpunkt des Todes bzw. Wochen davor einen positiven PCR-Test aufwiesen, unabhängig von der tatsächlichen Todesursache. Außerdem muss man laut der Autorin davon ausgehen, dass viele Totenscheine, auf deren Grundlage die Todeszahlen sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland ermittelt werden, falsch ausgestellt worden waren, da die Urteile der ausstellenden Ärzte nicht kontrolliert werden. Aufgrund dieser verfälschten Daten werden politische Entscheidungen getroffen oder diese zumindest scheingerechtfertigt. Unsere aktuelle Situation weist aus der Sicht von Laura Dodsworth große Parallelen mit religiösen Kulten und Sekten auf. Zahlreiche im Buch zitierte Autoren führen Belege dafür auf. Die Rolle der Priester übernehmen die Wissenschaftler. Diejenigen, die eine abweichende Meinung äußern, werden als Heretiker oder Sündenböcke bezeichnet. Einführung einer neuen Sprache, Social Distancing, Selbstisolierung und so weiter. Infantilisierung und Entmündigung der Menschen. Es werden ihnen Basiskontrollmechanismen entzogen. Ausgangssperre, Verbot von sozialen Kontakten. Paternalisierung und Totalisierung des Staates. Regieren mit Verordnungen und Dekreten. Unterbinden von Diskussionen. Erzeugung und Kultivierung von Machtlosigkeit, Abhängigkeiten, Scham und Schuld, um die Menschen besser beeinflussen zu können. Polarisierung der Gesellschaft. Regelkonforme werden glorifiziert, Kritiker dämonisiert. Framing der natürlichen Ereignisse in einer bestimmten Art und Weise, um bei den Mitgliedern Gehorsam zu erreichen. Die Welt außerhalb der Sekte, Land, Stadt oder Narrativ, wird als sehr gefährlich dargestellt. Massive Drohungen. Wer sich nicht an die aufgestellten Regeln hält, tötet andere. Drastische Strafen bei Verstößen. Die Autorin bezeichnet dies als ein soziales Experiment, in das die Bevölkerung involviert wurde und fragt, wie es denn gelänge, die Menschen von diesem kultartigen Denken wieder zu deprogrammieren. Schon jetzt ist klar, dass der Preis dieses sozialen Experiments sehr hoch ist. Viele tausende zusätzliche Todesfälle in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der ökonomischen Auswirkungen wie Einkommensreduktion und Arbeitslosigkeit. Aufgrund von verschobenen bzw. gestrichenen Operationen, von Störungen der Notfallversorgung, aufgrund der Angst, bei Herzinfarkt oder Schlaganfall medizinische Hilfe zu suchen. Verschlechterung der psychischen Gesundheit, Zunahme von Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen psychischen Störungen bei Erwachsenen und Kindern. Steigerung der Obdachlosenzahlen und die Zahl Opfer häuslicher Gewalt. Deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage. Warum ist die Angsterzeugung durch die Regierung schädlich? Erstens. Angst verzögert die Erholung, indem die Wiederherstellung der normalen Lebensumstände hinausgezögert wird, was noch mehr Schaden anrichtet. Zweitens, die Öffentlichkeit wurde nicht nach dem Einverständnis gefragt und auch nicht über unterschwellig ablaufende Manipulationsmethoden, Nudging, informiert. Die ethischen Voraussetzungen wurden nicht beachtet. Drittens, Angst bewirkt Kollateralschäden. Dabei hat die Regierung zu keinem Zeitpunkt eine Kosten-Nutzen-Analyse ihrer Covid-19-Politik durchgeführt. Viertens, die politischen Anführer kreieren eine falsche moralische Autorität und profitieren davon. Fünftens, die Verwendung von Angst ist antidemokratisch, weil Angst unsere Fähigkeit beeinflusst, Risiken einzuschätzen. Somit entsteht ein Teufelskreis. Angst vernebelt unser Urteilsvermögen, welches dann wieder das Sich-Verlassen auf die Regierung fördert, was noch mehr Angst hervorruft, die uns wiederum mehr lähmt. Laura Dodsworth geht darauf ein, dass das Impfprogramm als Happy End zu dieser schrecklichen Geschichte der Covid-19-Pandemie mit Elementen von emotionaler Manipulation und Zwangskontrolle konstruiert werden soll. Dabei werden diejenigen, die die Wirksamkeit und Nutzen der Impfung anzweifeln, als Impfgegner und Impfskeptiker bezeichnet, was eine Pathologisierung und Herabsetzung suggeriert. Diese werden einerseits als dumm und lächerlich dargestellt, andererseits aber wird die Unausweichlichkeit der Impfung betont. Das geschieht durch teilweise irreführende bzw. sogar faktisch falsche Statements und Phrasen, die in vielen Sprachen große Ähnlichkeiten aufweisen und die Frage nach einer verdeckten Koordination aufwerfen. Gleichzeitig werden immer wieder Zwangsmaßnahmen bezüglich der Impfung thematisiert, was allerdings mit Demokratie und Eigenverantwortung nicht vereinbar ist. Wie können solche Katastrophen, politische Manipulation der Menschen, unverhältnismäßige Maßnahmen der Regierung und infolgedessen extreme individuelle soziale und ökonomische Schäden in Zukunft verhindert werden? Erstens, evidenzbasierte Pandemieplanung und Vorsorge statt irrationale, angstgeleitete Entscheidungen mit massiven, unverhältnismäßigen Kollateralschäden. Zweitens, verantwortungsvolle Medien, die eine vielschichtige Berichterstattung im Sinne der Meinungsfreiheit leisten, die den Menschen einen rationalen Umgang mit der Thematik ermöglichen. Drittens, pluralistisch besetzte Expertengremien. Viertens, individuelles, eigenverantwortliches Handeln der mündigen Bürger. Fünftens, eine Untersuchung über die Rolle der Verhaltenspsychologie und des Nudging. Die Art und Weise, wie die Pandemie gemanagt wurde, sollte uns lehren, dass wir wachsam sein sollten hinsichtlich einer unsichtbaren Regierung, die bei uns Methoden des Nudgings anwendet und durch die Manipulation unserer Emotionen Verhaltensänderungen erzwingt. Die Covid-19-Pandemie wird sich wahrscheinlich als eine der größten Angstkampagnen in Großbritannien und weltweit herausstellen. Es ist bekannt, dass Angst den Wunsch nach autoritärer Kontrolle hervorruft. Nudging unterhöhlt den freien Willen. Die Verwendung von Angst als Waffe unterhöhlt Demokratie, Freiheit und Humanität. Wenn wir wirklich an Freiheit glauben, müssen wir auch daran glauben, dass wir diese verdienen und unsere Selbstverantwortung wahrnehmen. Lasst uns ablehnen, in einem Zustand der Angst zu leben. Wenn wir uns von der Pandemie erholen, müssen wir auch Vertrauen und Transparenz wieder lernen.